Bewegt durchs Leben. Impuls, der Physio Austria Podcast. Expertise und inspirierende Anregungen. Gestaltet von Physiotherapeutinnen und Physiotherapeuten für Kolleginnen und Kollegen und für alle, die das Thema Bewegung fasziniert.
1, 2, 3 und 4. Schon ist er fertig. Der physiotherapeutische Prozess. Nein, so schnell geht's natürlich nicht. In einer der vorigen Folgen des Physio Austria Podcasts, genau genommen es war Folge 7 vom 30. April 2025, haben wir uns mit den Phasen 1 und 2 beschäftigt, also mit der Problemidentifizierung und der Planung. Nun widmen wir uns den Phasen 3 und 4, der Umsetzung und der Evaluation. Dazu haben hier zwei wunderbare Gäste im Physio Austria Podcast Studio Platz genommen. Zum einen ist hier Andrea Kreisberger. Du hältst ein Physiodiplom. Du hast klinisch-praktische Erfahrung mit Personen mit neurologischen, geriatrischen Krankheitsbildern. Du bist seit 2007 in der Lehre und Forschung an der Hochschule Campus Wien in den Bereichen neurologische Physiotherapie, standardisiertes Messen in der Physiotherapie und Implementierungsforschung. Andrea, willkommen am Podcast.
Hallo, danke für die Einladung.
Ebenso hier im Studio Platz genommen hat Jürgen Maureder. Er hat Physiotherapie studiert, ebenso Digital Healthcare und Sportphysiotherapie. Er ist PhD-Kandidat für medizinische Wissenschaften mit den Forschungsschwerpunkten Belastungsmanagement und innovative Messmethoden. Du führst eine Physiotherapiepraxis in St. Pölten mit dem Namen Praxis Birkengasse. Du bist Sportphysiotherapeut des Junioren-Schwimmnationalteams und zu guter Letzt lehrst du auch an Fachhochschulen wie dem Joanneum Oberösterreich, Burgenland und Donau-Uni Krems. Willkommen am Podcast, Jürgen.
Hallo, grüß euch, freut mich.
Ja, mein Name ist Stefan Tesch, ich darf diese Podcast-Folge moderieren und vielen Dank an die Gäste, dass ihr euch Zeit genommen habt. Wir beginnen jetzt einmal ganz generell mit den Schritten des physiotherapeutischen Prozesses, die wir schon in der Anmoderation auch gehört haben. Wie strikt kann man die denn trennen?
Also strikt trennen ist natürlich in der Lernphase ein wesentlicher Punkt, dass die Studierenden oder die Berufsanfänger einen guten Überblick bekommen. Ich glaube, wir sind uns aber insofern einig, in der Praxis ist es oft gar nicht so leicht, weil wir natürlich auch den Faktor Patient dabei haben, die Patientinnen, die immer wieder neuen Input liefern, die uns auch immer wieder neue Ideen bringen, die wir dann in der Therapie einbauen können. Und somit ist es immer diese bogenartige Struktur, dass wir dann auch von der Umsetzung auch in die Evaluation gehen und wieder zurück.
Gerade bei Berufsneulingen ist es wahrscheinlich eher dieses strikte, ich bleibe bei den Phasen, oder? Wie nehmt ihr das wahr?
Ja, das ist also einfacher fürs Unterrichten, wenn man diese Phasen schrittweise abarbeitet. Aber es ist auch schon ganz wesentlich, dass man in der Lehre, also bei den Berufsanfängerinnen, beginnt und sagt, hey, ihr müsst nicht immer alle Fragen aus der Anamnese gleich zu Beginn beantwortet haben, sondern das, was notwendig ist, das, was ich glaube, in diesem ersten Podcast ist so um diese Red Flags-Abklärung gegangen, dass man das abklärt, was kann ich in weiterer Folge machen, aber ich kann mir durchaus einige Dinge aus diesen ersten beiden Phasen dann aufheben auf die eben während der Umsetzung oder dann während der Evaluation oder die Evaluation taucht schon in der Umsetzung auf und so weiter.
Das ist auch das Schöne, weil wir letztendlich haben wir dann doch die Zeit oder den großen Vorteil in der Physiotherapie, dass wir mehr Zeit mit unseren Patienten und Patientinnen verbringen und das ist meiner Meinung nach der größte Luxus und somit können wir uns das auch erlauben, dass wir, solange wir natürlich die wesentlichen Punkte, wie du sagst, die Red Flags und Ähnliches abgeklärt haben, dass wir durchaus einmal auch Fragen dann oder Informationen später dann erst rausholen können.
Das heißt, der Patient durchläuft nicht die Phase 1 bis 4 chronologisch und dann ist er fertig, sondern es ist ein Hin- und Herspringen. Kann man da ein paar Beispiele geben, wie das in der Praxis aussieht?
Ja, also wenn ich jetzt zum Beispiel an Hausbesuche denke, dann ist der Hausbesuch ist eine halbe, dreiviertel Stunde. Und dann ist einmal natürlich das Ankommen in dieser Wohnung ist schon was sehr, was sehr Intensives für Patienten und Patientinnen und deren Angehörigen. Und dann muss man am Anfang einmal unter Anführungsstrichen Smalltalk führen, wo ich schon eigentlich während diesem Smalltalk ja sehr viel erfahren kann. Und dann ist schon wichtig, dass ich auch in dieser ersten Einheit schon tatsächlich irgendwelche Umsetzungsmaßnahmen setze, auch wenn ich bei Weitem noch nicht alles untersucht habe oder anamnestisch erfahren habe. Aber es ist so wichtig, in diese ersten Einheiten schon vielleicht dann ein Hausübungsprogramm oder so zu geben und mir im Hinterkopf zu behalten, das muss ich das nächste Mal noch einmal nachfragen oder noch einmal untersuchen. Und so ist es so geht man so einen mini-physiotherapeutischen Prozess womöglich in der ersten Einheit schon durch und greift immer wieder was in den nächsten Phasen auf. Und wenn es dann die dritte, vierte, fünfte Einheit ist, dann verschiebt sich halt das immer mehr Richtung Umsetzung. So, ja, so nehme ich das im Hausbesuch hauptsächlich wahr.
Du hast das eh schon gesagt, gerade dieser Smalltalk, der gehört halt logischerweise zur Kommunikation dazu. Und gerade in den ersten paar Minuten oder bei den ersten paar Sätzen kriegt man schon ein bisschen Ahnung, wie die Patienten dann einzuschätzen sind, wo wir dann vielleicht noch einmal nachhaken sollen, wo man vielleicht ein bisschen einfühlsamer dann in den Prozess reingeht, wo man sagt, okay, ich hätte jetzt schon noch ein paar wesentliche Fragen, die können jetzt aber nur warten, weil die Patientin, der Patient vielleicht noch gar nicht so weit ist, weil letztendlich das, was wir uns vornehmen, können wir nicht immer gleich von den Patienten verlangen, sondern das ist dann ein dynamischer Prozess, der sich dann einfach mit der Zeit ergibt. Wie gesagt, wir haben Gott sei Dank die Zeit dafür.
Wenn wir uns jetzt die Phase 3, die Umsetzung, genauer anschauen, wie ist denn dieses Spannungsverhältnis zwischen Patientenziel und Therapeutenziel?
Ich meine, im besten Fall ist es im Einklang mit dem Patientenziel, das, was wir uns auch vornehmen, aber natürlich, wir richten uns nach den Patienten. Gleichzeitig finde ich es schon immer spannend, wenn wir wieder auf dieser Kommunikationsebene sind und wir merken, okay, rein vom Krankheitsbild oder auch von den Ressourcen, die vorhanden sind, könnten die Patienten ihre Ziele vielleicht doch etwas höher auch definieren. Und da kann man durchaus einmal mit den Patienten drüber reden. Wenn sie dabei bleiben, dann respektieren wir das natürlich. Aber das ist letztendlich auch unsere Rolle, dass wir ihnen das Potenzial dann aufzeigen. Und wenn sie das dann auch wahrnehmen wollen, können wir dann auch die Ziele im Laufe der Therapie auch noch einmal abwandeln, vielleicht noch einmal nach oben korrigieren, wenn Teilziele dann schon erreicht sind und die Patienten dann auch sehen, okay, vielleicht habe ich mich doch ein bisschen zu niedrig eingestuft, vielleicht kann ich tatsächlich mehr erreichen.
Ja, du hast jetzt davon gesprochen, dass die Patienten sie zu niedrig einschätzen. Ich erlebe es manchmal genau umgekehrt, dass sie zu viel sich erwarten und dass dieser Zielfindungsprozess eigentlich Teil der Umsetzung ist. Also dass, was weiß ich, jemand will dann eigentlich gerne erreichen, dass er wieder mit seinen Enkeln spielen kann und am Boden sie runtersetzen kann. Und das ist halt für manche wirklich eine mittlere Weltreise eigentlich und womöglich zu hoch gesteckt. Und dann ist Teil der Umsetzung eben dieses Ziel finden, dieses wiederum sie einschätzen lernen, was kann ich noch erreichen? Gerade wenn man mit älteren Menschen arbeitet, ist dann schon so, was kann ich noch in diesem Leben erreichen? Und das ist ein wichtiger Prozess während dieser Umsetzung, wo jetzt linear im Prozess ist das Ziel definieren am Anfang, aber eigentlich rutscht es ganz oft so in diese Umsetzung hinein, in eben beide Richtungen, dass sie die Personen besser einschätzen, als sie sind oder wo sie hinkommen können oder eben schlechter.
Ich bin ja doch eher in der Sportphysiotherapie angesiedelt und das kann ich von der sportlichen Seite, aber auch von den älteren Personen durchaus auch unterschreiben. Und da ist es natürlich sinnvoll, dass wir einfühlsam in die Sache reingehen und nicht sagen, das würde ich mir nur überlegen, gleich in der ersten Einheit, ob dieses Ziel überhaupt definierbar ist. Wenn man natürlich merkt, es ist eindeutig zu hoch gesteckt, dann darf man das natürlich dann auch direkt sagen. Aber oft einmal brauchen die Patienten auch diesen Prozess, um selbst zu erkennen oder wie sie ein bisschen in die Richtung zu leiten, dass es vielleicht jetzt rein von der therapeutisch-medizinischen Sicht nicht unbedingt umsetzbar ist. Aber das ist ja diese schöne Interaktion, die wir mit den Patienten haben und letztendlich baut sich da auch diese therapeutische Allianz auf, wie wir es immer wieder hören, wo die Patienten, die Patientinnen durchaus dann auch Vertrauen in unsere Fähigkeiten, in unsere Einschätzungen haben und uns dann auch Gehör schenken und wir das dann gemeinsam definieren können.
Und die Ziele können sie wahrscheinlich auch verschieben, wenn man den therapeutischen Fortschritt dann merkt.
Absolut, genau. Also es ist einfach eben, das ist dann Teil dieser Umsetzungsphase, wo wir eh schon gesprochen haben, wo die Ziele zwar definiert sind, aber das verändert. Das kann sich im Laufe der Zeit verändern. Und gerade wenn ich was herzeigen kann, schau, vor 3 Wochen ist das nur so oder so oder so gegangen und jetzt kannst du das schon so, dann weist das natürlich was auf und dann kommen wir eigentlich schon Richtung 4. Phase Evaluation, die eben auch so in diese Umsetzung hineinspült während dem Tun, wo wir merken, das geht nicht. Und man merkt, da haben wir uns getäuscht. Und das geht dann doch wiederum besser, was man auch nicht erwartet hat.
Da fällt mir dann auch ein Patientenbeispiel ein. Ein Polizist, ein Patient von mir, der hat Kniebeschwerden gehabt, der hat nicht ordentlich laufen können, so wie er es vorgestellt hat. Und er hat für einen Polizeiaufnahmetest eine gewisse Zielzeit auch erreichen müssen, damit er dort aufgenommen wird. Und wir haben uns dann dementsprechende Maßnahmen gesetzt, wie wir dieses Ziel erreichen können. Und ich habe dann gesagt, letztendlich geht es da schon auch um deine Leistung. Du bist jetzt an dem Punkt, wo du das von der therapeutischen Seite durchaus einmal probieren kannst, diesen 5-Kilometer-Test. Lauf's einmal am Wochenende. Also im Endeffekt hat er das Ziel dann in der ersten Einheit erreicht. Er hat dann am Wochenende diesen Lauftest durchgeführt und hat diese Zielzeit erreicht. Und dementsprechend hat sich natürlich dann in der zweiten Einheit das Ziel sofort wieder verändert. Okay? Also es gehört schon auch zu unseren Aufgaben dazu, dass wir durch diese Durchführung oder auch durch diese frühzeitige Evaluierung, wie es in dem Fall war, den Patienten halt begleiten, um die Ziele gemeinsam zu definieren und dann zu erreichen. Unabhängig davon, ob das jetzt nach oben oder nach unten skaliert gehört. Das ist eben die Dynamik, die es so spannend macht, warum es eigentlich schon selbstverständlich sein muss, dass es immer verschwimmt, also diese Phasen immer verschwimmen und wir gar nicht so diesen klaren Schnitt setzen können.
Ja, genau. Eben alleine dadurch, dass man die Personen auffordern und sagen, ja, probier's halt aus und ein sicheres Umfeld schaffen, kann man ja schon relativ viel zeigen, was geht. Und das ermächtigt viele, dass sie dann eben wiederum Dinge tun, die sie vorher gar nicht da haben. Ja. Oder wo sie sich gedacht haben, das schaffe ich sowieso nie. Und allein dieses Gefühl zu vermitteln oder die Möglichkeit, den sicheren Raum zu schaffen, das ist für viele sehr viel wert. Und so wie du gesagt hast, wir haben den Luxus, dass man teilweise viel Zeit haben, wesentlich mehr Zeit haben als Ärzte und Ärztinnen. Und da hat man die Möglichkeit, einen sicheren Raum zu schaffen für Dinge ausprobieren und jemanden selbst zu ermächtigen, also so diese Selbstwirksamkeit anzusprechen.
Ja, ja. Und da gehört auch dieser Smalltalk, wie wir vorher gehört haben, auf jeden Fall dazu. Das ist keine verlorene Zeit, diese Gesprächszeit, sondern da kommen dann doch immer Aspekte dazu, die Patienten vielleicht gar nicht bedacht haben, dass die auch von unserer Seite relevant wären. Und dementsprechend kriegen wir dann ein Gesamtbild, wo wir dann wissen, gut, später können wir dann diesen Aspekt auf jeden Fall wieder einbauen in der Evaluationsphase oder eben gleich am Anfang. Und das beeinflusst natürlich dann auch die Durchführungsphase. Also dieses, ich habe es vorher schon gesagt, diese Feinfühligkeit, die braucht es natürlich in unserem Beruf, dass wir da die Patienten dann auch dort abholen können, wo sie tatsächlich stehen.
Das heißt, es geht darum, den Patienten auch ins selbe Boot zu holen und sagen, das sind die Möglichkeiten, besprechen wir die Ziele gemeinsam, dass sie nicht zu hoch, nicht zu niedrig sind.
Absolut. Und wir haben vorher von den Studierenden gesprochen, wenn ich selber an meine Bachelorzeit zurückdenke. Wir haben alle den Anspruch gehabt, wenn wir jetzt in die Arbeitswelt losgelassen werden, dann müssen wir gleich allen und jeden heilen und Superhelden sein sozusagen. Man kommt schon nicht drauf, diesen Anspruch haben nur wir, die Patienten. Die sind durchaus bereit, da ihren Teil zu leisten. Aber das braucht halt dementsprechend auch die Verhandlungsbasis, wenn ich so sagen kann. Darum ist es voll okay, wenn sie diese Phasen immer wieder mal verschwimmen und wir dann erst zu einem späteren Zeitpunkt auf diese Punkte, die uns dann vielleicht nur einfallen, eingehen können.
Wenn du sagst, diese Phase, wie du dann in den Job losgelassen wurdest, musstest du mehr Patienten bremsen bei den Zielen oder mehr motivieren?
Beides. Also man lernt ja doch viel. Am Anfang war ich natürlich, so wie jetzt natürlich auch, aber da war ich so motiviert, ich wollte allen und jedem helfen. Irgendwann kommt man drauf, das geht leider nicht. Man kann die Patienten begleiten, aber wenn die Patienten dann nur bis zu einem gewissen Grad ihre Ressourcen ausschöpfen können, dann muss man das halt auch akzeptieren. So wie wir vorher gesagt haben, dann ändert sich halt einmal die Zielsetzung. Und ich glaube, das ist auch ein wichtiger Prozess für die Studierende. Aber wenn ich mit meinen Studierenden rede, die in den Skripten, die wir zum Beispiel unterrichten, da klingt es natürlich immer schön und es soll ja auch eine Leitlinie sein, aber das echte Leben oder die echte Patientenarbeit ist dann einfach komplexer und da braucht es dann einfach diese Flexibilität. Ich weiß nicht, wie du das siehst von deiner Seite.
Also eben Flexibilität braucht es, das finde ich so wichtig in dieser Umsetzungsphase, dass man immer wieder auf PatientInnen eingeht, dass man auch anfängt, deren Sprache zu sprechen. Dafür braucht es eben diesen Smalltalk. Also jetzt, wenn ich an ältere Menschen denke, es ist manches Mal so wichtig, etwas über deren Biografie zu wissen, weil ja, also Bewegung ist so eine Interaktion zwischen mir und der Umwelt. Und wenn ich von jemandem die Umwelt oder das, was jemand so in seinem Leben erfahren hat, mitnehmen kann in die Therapie, dann kann ich da jemanden viel besser so an seinem Wesen auch begleiten. Mir fällt da auch eine Patientin ein, wo ich eben eine ältere Person, die sehr viel Berg gestiegen ist und dann durch einen Schlaganfall einfach nicht mehr bergsteigen hat können, sondern halt einfach den Rollstuhl braucht hat, um von A nach B zu kommen. Und dieses Wissen, dass sie viel bergsteigen gegangen ist und vom Schneeberg und der Rax und so weiter erzählt hat, war in diverse Übungen wunderbar einbaubar. Und in dem Moment, wo ich angefangen habe, diese Geschichten in die Übung einzubauen, hat sie auch einmal mehr können. Und das ist schon, also das ist total ein schöner Blick auf Bewegung. Es ist nicht nur diese physikalische Bewegung, sondern es ist eine soziale Interaktion. Und wenn man dann was weiß von diesen Menschen und das einbaut in die Therapie nachher, dann geht auf einmal eine Welt auf, die vorher nicht da war.
Es ist schön, wenn man dann das Leuchten in den Augen sieht, gell? Das ist auf jeden Fall ein schöner Prozess, den wir da durchleben. Und ich glaube, da haben wir genügend Beispiele, Patientenbeispiele, die sich im Laufe der Zeit dann ansammeln. Was halt wichtig ist oder was mich von deiner Seite interessieren hat, jetzt reden wir natürlich aber über die Zielsetzung. Die Frage ist halt immer, wie messen wir das, beziehungsweise wie messen die Patienten das? Weil ich habe oft die Situation, dass das Ziel von meiner Seite erreicht ist, das gemeinsam definierte, die Patienten das aber selbst noch gar nicht sehen. Sie wurschteln dann sozusagen ein bisschen dahin und realisieren gar nicht, dass sie zum Beispiel wieder in der Lage wären, auf den Berg zu gehen oder wieder einkaufen zu gehen, wieder die Tasche selbst tragen zu können und so weiter und so fort. Wie gehst du damit um?
Also es ihnen, so wie wir vorher gesprochen haben, es ihnen immer wieder zeigen, durchaus auch, also jetzt wenn ich im Hausbesuch bin, mit ihnen dann durchaus auch einkaufen zu gehen und zu sagen, schau, das geht. Und wenn ich dann kriegt man oft die Antwort, ja, aber das geht nur deswegen, weil sie da neben mir stehen und sie neben mir da beim Einkaufswagerl stehen. Dann sage ich, ja, ich gehe jetzt da 3 Meter weg und sie gehen allein mit dem Einkaufswagerl, das können wir auch machen. Also es ihnen tatsächlich zeigen im Laufe der Therapie, wenn die Möglichkeit vorhanden ist. Und das andere ist, und es sind natürlich standardisierte Messmethoden, die mal besser, mal nicht so gut funktionieren. Und die Standardisierung hat so seinen Vorteil in der Vergleichbarkeit, hat halt auch seinen Nachteil, dass man auf diese Individualität nicht so gut eingehen kann.
Das finde ich auch immer ganz spannend, wenn natürlich das eins der größten Hauptziele die Schmerzfreiheit ist oder die Reduktion des Schmerzes. Also viele reden gar nicht von Schmerzfreiheit, sondern von Reduktion und definieren aber dann gar nicht, was das für sie bedeutet. Weil sie einerseits keine Messmöglichkeit haben oder keine Vergleichswerte haben. Und das ist halt auch wieder ein Prozess auf der einen Seite, aber auch unsere Aufgabe, dass wir ihnen dabei helfen, genau und klar zu definieren, wann sie überhaupt dieses Ziel erreicht haben. Weil sonst, wie gesagt, wird es natürlich schwierig und dann leidet halt irgendwann einmal die Motivation drunter. Und so wie du sagst, also da bin ich ganz bei dir, da haben wir natürlich die Möglichkeiten, mit unterschiedlichen Messverfahren zu arbeiten, die natürlich Vor- und Nachteile haben. Also man muss, wenn man jetzt zum Beispiel, so wie es in der Sportphysiotherapie üblich ist oder üblicher wird, dass wir auch mit Kraftwerten arbeiten oder mit Kraft- oder Sprungmessplatten, dann muss man diese Tools, diese Werkzeuge oder diese Messverfahren durchaus auch verstehen. Und verstehen, dass es nicht nur um die Daten dahinter geht, sondern man muss auch sehen, was hinter den Daten steckt. Da kommt zum Beispiel drunter, wie ist momentan die Schlafqualität? Wie ist das Stresslevel? Messe ich am Vormittag? Messe ich am Nachmittag? Ist am Vorabend trainiert worden? Und. Also das sind alles Faktoren, die wir den Patienten danach aufzeigen müssen, weil sie sehen natürlich dann nur die Daten oder gewisse Auswertungen und interpretieren das dann für sich selbst sehr individuell. Und das kann in die positive oder in die nicht so positive Richtung gehen. Und da stehen wir sicher noch relativ am Anfang. Momentan ist es schon, zumindest in der Sportphysiotherapie, ein großer Trend. Kriegt schon fast ein bisschen den Druck, dass man messen muss. Also das kann man auch durchaus diskutieren. Auf der anderen Seite haben wir dann immer mehr Grundlage zu argumentieren, warum wir gewisse Verfahren dann auch einleiten. Und ich nehme mal an, dass das in der Neurologie dann teilweise auch schwieriger ist, weil auch die Krankheitsbilder sich unterschiedlicher zeigen können. Ein Kreuzband ist in der Sportphysiotherapie oder in der orthopädischen Therapie, da kann man schon mit einem gewissen Leitfaden arbeiten. Von dem darf man natürlich abweichen, das ist klar. Aber wenn wir zum Beispiel von Multipler Sklerose oder vergleichbaren Krankheitsbildern reden, dann ist es, glaube ich, wirst du mir recht geben, nicht immer so ein klarer Leitfaden, den man da nutzen kann.
Naja, es ist recht lustig mit Kolleginnen in der Orthotrauma. Wir scherzen oft, was ist jetzt komplexer?
Ja.
Und im Endeffekt kommen wir drauf, dass für mich ist die Orthotrauma viel komplexer.
Aha.
Also so ein Kreuzband, das ist mir zu komplex. Also, nein. Also wenn's mich so fragst, für mich ist jemand mit einer neurologischen Erkrankung leichter erfassbar als jemand mit einer sportlich begründeten Verletzung.
Finde ich spannend, weil ich hab höchsten Respekt dann eben von einem neurologischen Patienten. Ja.
Und das mit dem Messen, ich glaube, da braucht man gar nicht Fachbereiche unterschiedlich behandeln. Es ist für uns alle eine Herausforderung, weil halt Gesundheit was Vielfältiges ist und man kann es nicht auf einen Messparameter überbrechen, obwohl es, das sollte keine Ausrede sein. Das finde ich ganz, 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 ganz wichtig, dass man nicht anfangen, wir kennen es nicht, Gesundheit ist viel zu vielfältig, braucht man gar nicht anfangen zu messen. Wir müssen schon anfangen zu messen, aber genauso wie du gesagt hast, man muss diese Messwerte dann in den Kontext stellen von eben entweder am Doktor vortrainiert haben oder gerade erfahren haben, dass, das Enkel nicht im Kindergarten ist und das hat dann oft eine Auswirkung auf die Motorik oder auf Gleichgewicht zum Beispiel, ganz oft, weil dieses Gleichgewicht ja nicht nur motorisch bedingt ist. Und insofern muss ich schon gestehen, suche ich mir manches Mal die Tage sehr genau aus, wo ich evaluiere. Mhm. Also es gibt Tage, wo ich mir denke, heute machen wir diesen Test lieber nicht, weil der wahrscheinlich schlechter ist als sonst und das ist demotivierend. Und diesen Luxus habe ich in der Therapie ja, dass ich da nicht nach so einem ganz starren Schema vorgehen kann, sondern eben je nachdem, wie es gerade passt, das in der einen oder halt dann in der nächsten Einheit mache. Absolut. Also ich glaube, messen ist möglich, egal welcher Fachbereich.
Absolut. Und du hast das eh gesagt, also wenn ich mich jetzt zum Beispiel, wie ich es vorher erwähnt habe, nur auf die Kraftwerte konzentriere, dann ist das ein Teil von einem größeren Bereich. Ich vergleiche das immer recht gern mit einem Laubhaufen. Jetzt kann ich ein Blatt von dem Laubhaufen rausnehmen, dann sind das zum Beispiel die Kraftwerte. Naja, aber der Laubhaufen besteht nur aus ganz vielen anderen Blättern, aus denen ich dann unterschiedliche Maßnahmen ergreifen kann und den Patienten oder die Patientinnen dann abholen kann. Und das ist halt dann schon ein großer Vorteil, weil wenn jetzt, so wie du sagst, an dem einen Tag vielleicht die Kraftmessung nicht optimal ist, aus unterschiedlichsten Gründen, dann habe ich immer noch genau andere Möglichkeiten. Und dann kriege ich aber ein Gesamtbild. Dann realisiere ich mal halbwegs, wie groß ist denn dieser Laubhaufen überhaupt? Wie viel Arbeit kommt denn auf mich zu? Und das ist aber auch wieder meiner Meinung nach eine wichtige Ressource, die wir den Patienten mitgeben können, weil klassischer Fall, Low Back Pain, wo wir wissen, dass die psychische oder die kognitive Komponente auch eine wesentliche Rolle spielt. Natürlich ist es zermürbend, wenn ich Monate oder Wochen lang an so einem Schmerzen leide. Wenn ich dem Patienten aber zeigen kann, schau her, es geht jetzt nicht nur um die Übungen, sondern es geht ja darum, dass du wieder mal aus dem Nebel rauskommst und wieder mal ein paar Sonnenstrahlen genießt, dass du vielleicht einmal mit deinem besten Freund wieder Dart spielen gehst, das hast du schon länger nicht mehr gemacht und. Also da haben wir ganz, ganz viele Ressourcen, auf die wir zurückgreifen können und da braucht es aber diese Flexibilität, das haben wir jetzt schon einige Male erwähnt, damit wir von der Durchführung in die Evaluation und wieder zurückgehen können. Und das macht den Beruf so spannend. Ich kann mich erinnern, ein Patient hat mich mal gefragt, wenn du hauptsächlich Kreuzbänder therapierst, ist ja irgendwann einmal fad, wenn man immer dasselbe Knie hat. Ich sage, ganz im Gegenteil. Das ist hochinteressant, weil jedes Knie unterschiedlich ist. Und ich habe einmal eine recht gute Profi-Skifahrerin therapieren dürfen, die exakt selbe Verletzung auf beiden Knien gehabt hat, mit der exakt selben Operationstechnik und beide Knie sind unterschiedlich gut worden, mit unterschiedlicher Zeitspanne. Und da muss ich natürlich danach flexibel entscheiden. Und man kann jetzt nicht sagen, ich ignoriere diesen Faktor. Und das macht das Ganze dann wieder so interessant.
Also wir sind ja schon längst in der Phase 4 in der Evaluation jetzt angekommen, haben auch schon über einige Messmethoden gesprochen. Jetzt stellt sich sicher nur die Frage, der Patient möchte ja gerne Messwerte hören und misst daran dann auch den Erfolg einer Therapie. Nicht immer sind Messmethoden auch sinnvoll. Wie geht's ihr mit der Situation um?
Recht unterschiedlich, muss ich sagen. Also sozusagen das, was ich merke im Laufe der Zeit, wir haben, glaube ich, begonnen mit dem Messen mit so sogenannte Performance-Based Messmethoden, also wo jemand von außen misst, wo ich messe, wo ich irgendwie die Zeit misse von irgendetwas. Und was zum Glück zunehmend mehr Fuß fasst, sind so Fragebögen oder sogenannte Patient-Reported Outcome Measures, wo man das subjektive Empfinden jeder einzelnen Person gut messen kann. Und das gibt dann oft einen wesentlich besseren Einblick in, wie es der Person geht. Trotzdem gibt es nach wie vor natürlich, also wenn ich jetzt dran denke an diverse Patienten, vor allem im Hausbesuch, da habe ich doch sehr viele Einschränkungen, welche Messmethoden das ich überhaupt hernehmen kann, ist dieses standardisierte Testen und Messen von außen gesehen einfach manches Mal einfach nicht möglich. Aber zurückgreifen auf eine einfache 10-Zentimeter-Linie, wo ich einzeichnen kann, wo befindest du dich jetzt gerade, also dieses Ziel, das du dir gesetzt hast, das geht immer, weil dafür brauche ich eigentlich nur einen Zettel und einen Stift und auch das ist ein standardisiertes Assessment. Also es ist eben eine der Schwierigkeiten oder eine der Barrieren von diesem standardisierten Testen, ist ja den passenden Test für die Person in der Situation zu finden und das ist gar nicht so trivial, aber es geht. Und manches Mal geht es trotzdem nicht, muss man auch sagen. Hundertprozentig schafft man das nicht.
Wie ist das in der Sportphysio?
Ja, da ist, also wenn man jetzt so global schaut, was die Datenlage angeht, natürlich die technologischen Fortschritte, die sind da. Das ist natürlich auch nachvollziehbar, weil die Firmen, die da dahinter stehen, die wollen natürlich auch profitieren davon. Dementsprechend tut sich da in der Forschungswelt einiges. Ich bin aber ganz bei dir. Also ich bin nicht der Meinung, dass man gleich automatisch Kraftmessplatten oder Sprungmessplatten braucht. Das macht natürlich auch einen gewissen finanziellen Druck, vor allem wenn man vielleicht in der Anfangsphase der Physiokarriere steht. Oft einmal reicht's, so wie du sagst, wenn man für den Patienten standardisierte Tests generiert, die dann auch zum Retesten geeignet sind, weil letztendlich holen wir die Patienten damit ab. Gut, jetzt kann ich diesen Test vielleicht jetzt nicht mit normativen Werten mit einer vergleichbaren Kohorte vergleichen, aber das ist nicht immer notwendig. Gell? Wenn uns das hilft, dass wir die Patienten dann zum Ziel bringen, ja, dann kann es einmal eine Linie sein, dann kann es einmal ein Test sein, den man sich vielleicht auch gemeinsam erarbeitet hat. Dann kann es vielleicht auch einmal eine funktionelle Bewegung sein, die wir dann zu einem Test umbauen und sagen, schau her, das ist jetzt unsere Referenzbewegung. Daran erkennen wir schwarz auf weiß, ob du in die richtige Richtung arbeitest oder nicht. Also das ist schon ein wichtiger Punkt, weil wenn wir von den technologischen Fortschritten sprechen, da haben wir natürlich den Nachteil, dass wir diesen Gerätschaften auch vertrauen müssen. Wenn ich jetzt eine Linie aufzeichne oder eine Alltagsbewegung rausnehme, dann ist die, wie sie ist. Bei den Gerätschaften bin ich dann sehr wohl auch von der technischen Durchführung abhängig. Gell? Das Gleiche mit den Reflexionsbögen, die du angesprochen hast. Es ist schon mal sehr, sehr hilfreich, dem Patienten die Möglichkeit zu geben, in sich zu kehren und sie zu fragen, okay, jetzt weiß ich, die Kraftwerte zum Beispiel passen sehr, sehr gut. Ich bin aber von der mentalen Seite einfach nur nicht in der Lage, wieder auf die Skipiste zurückzugehen oder wieder auf den Berg raufzugehen. Ja, das ist dann was wir schon auch adressieren müssen. Und da sind Reflexionsbögen, Prompts oder Ähnliches natürlich absolut sinnvoll. Ich sage den Patienten oft, sie müssen es mal, wenn sie es gar nicht wollen, mir gar nicht immer sagen, aber sie sollen den Fragebogen einmal mit nach Hause nehmen und sie in aller Ruhe mal das durchlesen und in sich kehren und fragen, gibt es da vielleicht noch Potenzial, an dem wir arbeiten können?
Das heißt, Messmethoden liefern einen Messwert, aber es geht darum, den in einen Kontext zu setzen, den zu interpretieren, das dem Patienten auch erklären, wie gehst du mit diesem Messwert um, was bedeutet der für dich?
Absolut, absolut. Ich war letzten Winter in Doha in der Aspartar-Klinik, die mehr oder weniger alle Möglichkeiten haben, die es in der Physiotherapie gibt. Und die Therapeuten, die dort arbeiten, die verstehen ihr Handwerk, absolut. Die Sportler sind dann teilweise aber überfordert gewesen mit den ganzen Messmöglichkeiten. Und da muss man schon hinterfragen, messen wir es nur, um zu messen oder liefert es dann auch einen dementsprechenden Mehrwert? Wenn ich diesen Mehrwert verstehe von der therapeutischen Seite und das dann auch den Patienten oder den Sportlern vermitteln kann, dass das auch richtig ankommt, wunderbar. Aber oft einmal reicht es dann sogar, dass man sagt, gut, jetzt lassen wir vielleicht diese 2, 3 Tests mit diesen Gerätschaften noch weg und konzentrieren uns wieder auf die Kernaspekte, sodass die Patienten dann auch damit weitermachen können. Aber auch da finde ich es immer sehr, sehr schön zu sehen, wenn die Patienten dann einmal sagen, man kann mir nicht heute wieder mal eine Sprungtestung machen, weil ich will unbedingt da jetzt wieder eine Bestzeit oder eine Bestleistung schaffen oder ich will mich mit einem Kollegen da matchen, der jetzt auch gerade Reha macht. Das lockert natürlich auch die Atmosphäre auf und ist im praktischen Setting immer ein Gewinn auch für die Patienten. Ja. Man darf aber auch nicht vergessen, wir haben auch Belege dafür, dass wenn man jetzt zum Beispiel Vergleiche anstellt in gewissen Messverfahren, direkte Vergleiche, dass das die Leistung mancher Patienten wieder schmälern kann. Die fühlen sich dann vielleicht nicht wohl, wenn da jetzt der andere Therapeut oder der andere Patient zuschaut. Die wollen das dann vielleicht lieber alleine machen. Also wir haben es jetzt eh erwähnt, der Kontext dahinter, nicht nur in den Daten, die wir generieren, sondern auch in den Durchführungen, sind enorm wichtig. Und das da haben wir natürlich noch viel zu lernen. Wir haben schon viel Wissen dahinter. Aber gerade für die jüngeren Kollegen und Kolleginnen, man hat Zeit, dass man da reinwächst. Okay. Dann erweitert man sein Spektrum einmal mit einer neuen Messvariante. Dann kommt vielleicht nächstes Jahr noch eine dazu und dann wächst es so dahin. Und die Therapiequalität wächst dann ohnehin mit der Erfahrung.
Dieses Feingefühl in der Lehre ist wahrscheinlich gar nicht so leicht zu vermitteln, oder?
Gar nicht so leicht zu vermitteln. Also in der Lehre können wir auf unsere Erfahrungen zurückgreifen und wir hätten dann gern eigentlich, also ich schlüpfe dann gerne mal auch in die Schauspielerinnenrolle, weil ich einen Patienten spiele. Das ist dann viel besser erfahrbar für Studierende, als wenn man nur die Geschichten erzählt. Aber erfahren dann es dann eigentlich im Endeffekt erst wirklich im Praktikum oder wenn man dann fertig ist und anfängt, seine Erfahrungen zu sammeln. Und so wie du sagst, ich stimme total zu. Es ist so langsames, immer wieder dazulernen. Das ist, glaube ich, für fertige Physios das Schwierige zu merken, dass man 3 Jahre Ausbildung hinter sich hat, die viel gekostet hat. Also jetzt nicht finanziell womöglich, aber finanziell auch teilweise, sondern halt so von der Energie, die man da liegen lässt in diese 3 Jahre. Aber es fängt dann eigentlich ein ganz anderes Lernen an. Das direkte Lernen mit PatientInnen, das mindestens genauso wertvoll ist wie die Ausbildung.
Ich finde es immer ganz nett, wenn wir Praktikanten, Praktikantinnen bei uns in der Praxis haben, die dann schon diesen selbst auferlegten Druck haben, sie müssen jetzt gleich alles perfekt beherrschen und mir alles genauso wiedergeben, wo ich dann immer gleich relativieren muss. Take it easy, es ist schon okay, wenn du das beim nächsten Mal machst, wenn du das jetzt vielleicht bewusst sogar vergessen hast oder du gesagt hast, nein, es war jetzt einfach nicht der richtige Zeitpunkt. Und da sind wir wieder bei dem Punkt, es ist einfach ein Kreislauf und wenn man im Kreis läuft, dann kommt man irgendwann einmal wieder zum Start zurück und das ist okay, weil dann kann man wieder was mitnehmen. Und diesen Druck brauchen wir nicht, weil das merken letztendlich dann auch die Patienten. Wenn dann die Atmosphäre vielleicht ein bisschen angespannter ist, dann ist das nicht notwendig, sagen wir so. Also wir können nicht alles wissen und ich glaube, das haben wir uns auch einig, wir beide wissen auch nicht alles, das geht sich einfach nicht aus und von dem her ist es voll in Ordnung, dass man da wieder zum Start zurückgeht.
Ein schöner Satz, wenn man im Kreis läuft, kommt man irgendwann wieder zum Start, beantwortet wahrscheinlich auch die Frage, was ist dann nach der Phase 4 des physiotherapeutischen Prozesses?
Ja, irgendwann kommt halt dann schon der Bereich, wo dieses Kreislaufen einen Abschluss findet und man vielleicht einmal doch abbiegt. Und irgendwann kommt der Bereich, wo wir die Patienten dann wieder in die, unter Anführungsstrichen, freie Wildbahn schicken. Und da können wir natürlich bis zu einem gewissen Grad noch begleiten, indem wir die Patienten bitten, dass sie uns vielleicht einmal ein Bild schicken vom Berg, wenn sie das Ziel danach geschafft haben oder ein kurzes Update, dass wir wissen, dass es ihnen gut geht. Oft einmal ist es auch je nach Situation sinnvoll, dass wir die Patienten kontaktieren und fragen, okay, brauchst du noch was, ist alles in Ordnung, wie schaut's aus bei dir? Aber am Ende des Tages sind die Patienten dann selbst dafür verantwortlich, dass sie dieses Ziel weiterverfolgen, falls sie es noch nicht erreicht haben, oder vielleicht neu definierte Ziele dann weiterverfolgen oder dieses Ziel einfach auch erhalten.
Genau, im besten Fall haben wir sie so vorbereitet, dass sie selbst an sich weiterarbeiten können. Und was mir da an diese Phase danach dann noch einfällt, ist, dass da womöglich Angehörige, je nachdem, welches Setting und in welchem Bereich das man halt arbeitet, schon auch eine relativ wichtige Rolle haben. Also jetzt, wir arbeiten mit erwachsenen Personen, aber wenn ich jetzt an die Kolleginnen denke, die mit Kindern arbeiten, da muss man ja in der Umsetzungsphase sehr viel die Eltern mit einbauen und die sind dann ebenfalls ganz wichtig in dieser Phase danach, dass sie weiter dranbleiben bei, was auch immer dieses Kind oder dieser Jugendliche erreichen will, die Person halt weiter dran unterstützen.
Ich glaube, das waren wunderbare Schlussworte. Andrea, Jürgen, Dankeschön für euren Besuch hier im Physio Austria Podcast Studio.
Danke für die Einladung.
Vielen Dank und ja, ich glaube, frohe Weihnachten an alle, oder?
Genau.
Frohe Weihnachten. Euch an den Podcast-Geräten, danke fürs Zuhören. Wenn euch der Podcast gefällt, dann empfehlt uns weiter und die nächste Folge kommt bestimmt. Auf Wiederhören.
Bleiben Sie in Bewegung. Wir tun es auch und kommen schon bald mit der nächsten Folge. Mehr Infos zu unseren Angeboten und Services sowie zu den Vorteilen Ihrer Mitgliedschaft bei uns finden Sie unter physioaustria.at.
Dieser Podcast wird produziert von Stefan Tesch.